Und das heutige Thema der Kurzpredigt, ich hoffe, ich bleibe auch kurz, es lautet Widersprüche im Kontext. Ja, die Kirche trägt die Aufgabe, die frohe Botschaft vom Reich Gottes zu verkünden. Und dieser Auftrag umfasst mehr als nur die Verkündigung oberflächlicher Glaubensgrundsätze. Und es geht darum, die Menschen über das Reich Gottes und Christus aufzuklären, die tiefen prophetischen Aussagen der Heiligen Schrift zu erläutern und historische Geschehnisse zu beleuchten, die über die Jahrhunderte hinweg miteinander verknüpft sind. Und manchmal auch scheinbare Ungereimtheiten oder Widersprüche in biblischen Texten verständlich zu machen. Ja, ohne das unermüdliche Engagement vieler fleißiger Mitglieder hier, Menschen, die sich mit Herz und Verstand dieser Sache verschrieben haben, wäre das beeindruckende Ausmaß an Veröffentlichungen und die hohe Qualität der Inhalte und der geistliche Tiefgang, den sie vermitteln, eigentlich nicht denkbar. Es ist offensichtlich, dass Gott das Wirken dieser kleinen Herde auf besondere Weise segnet, indem er sie mit Einsicht und Kraft ausstattet und damit auch seine Wahrheit verbreitet. Zu diesen Segen gehört auch die Fähigkeit, vermeintliche Widersprüche in der Bibel aufzulösen. Wenn man sich intensiv und im richtigen Kontext mit der Schrift beschäftigt, beginnen Gedanken, Zusammenhänge, zunächst die unübersichtlich erscheinen, miteinander zu harmonieren und auch zu wirken. Bibelstellen, die auf den ersten Blick widersprüchlich wirken, die erweisen sich bei näherer Betrachtung oft als ergänzende Perspektiven und größere Wahrheiten. Und ich gebe zu, dass auch ich immer wieder auf Texte stoße, die mir sehr schwer fallen. Es gibt Passagen, bei denen ich mir Zeit nehmen muss, um diese vollständig zu erfassen. Doch genau hier zeigt sich die Kraft des regelmäßigen Studiums. Es hilft, Einklang zu schaffen, sowohl in unserem Verständnis, über unser biblisches Verständnis, als auch das Verständnis für unser Leben. Und dazu gehört es sich, den grundlegenden Erwartungen Gottes immer wieder zu widmen und seinen Willen zu erkennen und danach zu handeln. Die Kirche des ewigen Gottes gründet ihre Lehren auf ein wörtliches Verständnis der Bibel in ihrer ursprünglichen Fassung, die sie als unfehlbare Offenbarung Gottes betrachtet. Und diese Schrift besitzt höchste Autorität in allen Fragen des Glaubens und Lebens. Unsere Doktrinen wurzeln in den biblischen Prinzipien, wie sie von Herbert W. Armstrong gelehrt wurden, einem Diener Gottes, der die Wahrheit mit Klarheit verkündete. Und gleichzeitig bleibt unsere Lehre auch flexibel. Wo klare Beweise eine Anpassung erfordern, sind wir bereit, sie vorzunehmen, denn die Wahrheit Gottes steht über menschlicher Tradition. Die Verwaltung der Kirche ist hierarchisch und strukturiert. Gott der Vater ist die höchste Autorität, danach Christus und danach die von ihm eingesetzten menschlichen Diener. Wir verstehen die Kirche nicht als bloße menschliche Institution, sondern als geistlichen Organismus, also eine Gemeinschaft von Menschen, die durch Gottes Berufung auf richtige Reue und die Taufe mit der Handauflegung den Heiligen Geist empfangen. Und unser Auftrag ist ziemlich umfassend. Wir verkünden das Evangelium und warnen die Nation und insbesondere die verlorenen Stämme Israels vor den kommenden Gerichten und sorgen geistlich für die Gemeinde, indem wir sie stärken und lehren. Gott wird in unserer Lehre als Familie verstanden, bestehend aus dem Vater und dem Sohn Jesus Christus. Menschen haben das unüberblickbare und erstaunliche Potenzial, durch Gottes Plan zu göttlichen Mitgliedern dieser Familie zu werden. Jesus ist der Messias, der ein sündloses Leben führte. Er wird zurückkehren, um das Reich Gottes auf Erden zu errichten. Eine Zeit des Friedens und der Gerechtigkeit. Der Heilige Geist ist keine eigenständige Person, wie manche meinen, sondern die Kraft Gottes, die bei der Taufe verliehen wird und uns zu gezeugten Kindern Gottes macht, die auf die Auferstehung warten. Menschen sind von Natur aus sterblich und Sterblichkeit ist ein Geschenk, das wir bei Christi Rückkehr empfangen werden. Wir besitzen einen Geist, der uns von den Tieren unterscheidet und die Fähigkeit gibt, Gott zu erkennen. Sünde wird als Übertretung des Gesetzes definiert und die Liebe zu Gott und zum Nächsten, kodifiziert in den 10 Geboten, das steht im Zentrum unseres Lebens. Und der 10., die Abgabe, die wir leisten müssen, das ist ein Ausdruck der Liebe und unterstützt den Auftrag der Kirche. Gnade rettet uns, doch unsere Werke bestimmen unseren Lohn, den wir in Gottes Reich erhalten. Die Kirche hält den 7. Tag heilig, den Sabbat, ebenso wie die jährlichen Sabbate, die Feste Gottes, das Passa, Pfingsten, das Laubhüttenfest und viele andere. Wir meiden unreines Fleisch, wie es in der Schrift definiert ist, und wir stellen unsere Pflicht gegenüber Gott über weltliche Verpflichtungen. Das bedeutet, dass wir uns nicht an Wahlen beteiligen oder am Militärdienst, denn unsere Loyalität gilt Gottes Reich. Wir werben nicht aktiv um Mitglieder. Unsere Aufgabe ist es, allen zu dienen, die nach Wahrheit suchen, durch Literatur und Predigten. Wir klingeln nirgendwo an Türen. Gleichzeitig erkennen wir staatliche Autorität an, zahlen Steuern, beten für die Regierenden, dass sie uns in Frieden lassen, dass wir das Werk Gottes vollziehen können. Ja, dies sind eine Sammlung von Verhaltensweisen und Denkweisen, die logisch und in sich selbst schlüssig sind. Wenn uns Gott die Augen öffnet, erkennen wir ihren Sinn. Und genauso verhält es sich mit scheinbaren Ungereimtheiten in der Schrift. Bei richtigem Verhalten und zur rechten Zeit schenkt Gott der Kirche das Verständnis seines Wortes. Gelegenheiten wie Sabbat oder wie der Sabbat sind von Gott gegeben, um solche Fragen zu klären wie heute und zu lehren und die Gemeinde zu ermutigen. Das erfordert ein sorgfältiges Bibelstudium, Vorbereitung, Gebet und natürlich auch die passenden Themen, die unsere Lehre untermauern, sei es die praktische Anwendung des Sabbats oder das Verständnis schwieriger Stellen. Ich komme gerade auf das Thema von Ungereimtheiten, weil ich im Internet immer wieder auf Menschen stoße, die biblische Missverständnisse nicht erklären können. Sie nutzen solche Beispiele, um die Autorität der Bibel zu untergraben und fragen, wie zum Beispiel, wenn Gott allwissend ist, wie kann er sich in seinen eigenen Worten widersprechen? Der fehlende Sinn, den sie nicht erkennen, der wird für viele zum Beweis gegen die Existenz Gottes gebracht. Andere Glaubensgemeinschaften sehen darin einen Grund, den christlichen Schöpfer abzulehnen und Christus als Erlöser zu diskreditieren. Menschen ohne Glauben interpretieren die Widersprüche und unerfüllte Prophezeiungen als Hinweis darauf, dass kein Schöpfer existiert. Doch wir haben zahlreiche Artikel und Predigten, in mehreren Sprachen sogar, die Antworten liefern. Nie war es einfacher, Gottes Wort zu studieren. Vieles, was ich online lese oder höre, könnte schon sofort aufgeklärt werden. Doch manches regt mich auch zum Teil zum Nachdenken an. Und dann muss ich tiefer nachdenken, weil mir einige Dinge entfallen sind. Die Bibel deckt so viele Bereiche ab, dass Kritiker immer wieder Angriffsflächen finden, um unsere Arbeit hier zu diskreditieren. Doch bei genauerer Recherche zeigt sich, unsere Schriften und Predigten behandeln ungemein vieles, oft auch aus verschiedenen Perspektiven, sodass wir uns sehr oft wiederholen müssen. Der Anlass für dieses Thema war ein Kommentar im Internet, der mich aufhorchen ließ. Ein junger Mann wunderte sich über den Widerspruch zweier Parallelstellen und schrieb: Viele verschiedene Autoren haben die Bücher der Bibel geschrieben, doch keiner von ihnen hat Jesus persönlich gesehen. Warum sollte Gott überhaupt mehrere Menschen beauftragen, ein heiliges Buch zu verfassen? Wenn Gott perfekt ist, wie man sagt, würde er solche Widersprüche nicht zulassen. Oder war er etwa in der Lage, dies zu verhindern? Oder nicht zu verhindern? Man hört ja immer, dass Gott keine Fehler macht. Aber selbst moderne Bücher wie Krimis oder andere Geschichten sind heutzutage meist fehlerfrei. Die Autoren oder Erzähler achten darauf, dass alles stimmig ist, schreibt er. Denn wenn zu viele Fehler drin sind und die Handlung keinen Sinn ergäbe, dann würden die Leute die Bücher doch gar nicht kaufen. Das war sein Kommentar. Die Stellen, die er ansprach und der Kern dieser Diskussion hier bilden, sind 2. Samuel 24, Vers 1 und 1. Chronik 21, Vers 1. Schlagen wir gemeinsam auf 2. Samuel 24, 1 und lesen. Und der Zorn des Herrn entbrannte, abermals gegen Israel. Und er reizte David gegen das Volk und sprach: Geh hin, zähle Israel und Juda. Blättern wir gerade zur nächsten Stelle, 1. Chronik 21, Vers 1. Dann verstehen wir gleich den Kontext. 1. Chronik 21, Vers 1. Und der Satan stellte sich gegen Israel und reizte David, dass er Israel zählen ließe. Also hier geht es um König David, der in seiner Herrschaft den Befehl der Volkszählung gab. Für viele mag das verwirrend sein. Hat Gott dazu aufgefordert oder war es Satan? Wie kann beides gleichzeitig wahr sein? Der scheinbare Widerspruch hat den jungen Mann sehr dazu gebracht, Dinge zu schreiben, die viele dazu anregen, das Gleiche zu denken und die Autorität der Bibel in Frage zu stellen. Und genau solche Fragen möchte ich heute aufgreifen und klären. Nun zur Erklärung der Widersprüche. Die Bibelstellen 1. Chronik 21 und 2. Samuel 24 behandeln das Ereignis, bei dem König David zur Volkszählung Israels gereizt wurde und scheinen auf den ersten Blick einen Widerspruch aufzuweisen. Während 2. Samuel 24, Vers 1 besagt, und der Zorn des Herrn entbrannte abermals gegen Israel und er reizte David gegen das Volk, heißt es in 1. Chronik 21, Vers 1, und der Satan stellte sich gegen Israel und reizte David, dass er Israel zählen ließ. Diese unterschiedlichen Darstellungen, wer David zur Volkszählung reizte oder bewegte, Gott oder Satan, haben beim Blogger dieses Kommentars Fragen aufgeworfen. Und eine Analyse im Licht der Lehren der Kirche des ewigen Gottes zeigt, dass sich die Texte nicht gegenseitig ausschließen, sondern sie ergänzen sich. Sie bieten eine zusammenhängende Sicht auf Gottes Souveränität und die Rolle Satans als Werkzeug innerhalb eines göttlichen Rahmens. 2. Samuel 24,1 wird Gott als derjenige beschrieben, der David reizt, was darauf hindeutet, dass die Volkszählung eine göttliche Initiative war, möglicherweise als Reaktion auf eine Sünde Israels. Der Vers beginnt mit dem Hinweis auf den Zorn des Herrn, was eine strafende Absicht impliziert. Im Gegensatz dazu nennt 1. Chronik 21, Vers 1 explizit Satan als den, der David zur Handlung verleitet, ohne eine direkte Erwähnung von Gott. Das könnte den Eindruck erwecken, dass zwei unterschiedliche Akteure unabhängig voneinander hier agierten. Aber näher betrachtet zeigt sich, dass diese Darstellungen nicht im Widerspruch stehen, sondern verschiedene Perspektiven derselben Situation widerspiegeln. Die souveräne Kontrolle Gottes und die ausführende Rolle Satans. So, und jetzt zur Synthese des Ganzen. Es bietet sich ja eine klare Auflösung des scheinbaren Widerspruchs, denn Gott kann nicht versuchen und er selbst ist auch nicht versucht. Er wird niemanden dazu bringen, zu sündigen. Wenn wir in Jakobus 1, Vers 13 lesen, macht das Ganze Sinn. Jakobus 1, Vers 13. Hier steht: Niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht, denn Gott kann nicht versucht werden vom Bösen, noch versucht er jemanden. Stattdessen wird ja betont, dass der Satan der direkte Verführer ist. Und der Satan stellte sich gegen Israel und reizte David. 1. Chronik 21, Vers 1. Doch der Schlüssel zur Harmonisierung liegt in der Aussage: Gott lässt es zu. Gott lässt es zu, dass Satan gegen Israel aufstand und er eine reizende und aktive Rolle in David hervorrief. Gott ist nicht der Urheber der Versuchung, sondern er erlaubt in seiner souveränen Rolle und Kontrolle einen bestimmten Zweck zu erfüllen. Er testet, er prüft, er will um unsere Standhaftigkeit wissen. In 2. Samuel 24, Vers 1 wird der Zorn des Herrn als Ausgangspunkt genannt, was darauf hinweist, dass Israel bereits gesündigt hatte. Eine Sünde, die nicht explizit genannt wurde, aber den göttlichen Unwillen hervorrief. Und Gott nutzt diese Situation, indem er Satan erlaubt, David zu beeinflussen. Herr Link hat dies in der Predigt mit dem Titel Volkszählung und Tod – Missverständnisse über König David, Teil 6, weitaus detaillierter erklärt. Und ich zitiere ihn: Wie er sagt, wenn wir uns den Einflüsterungen Satans ergeben wollen und sündigen wollen, lässt er, also Gott, es zu, aber hält uns gleichwohl dafür verantwortlich. Und hier wird deutlich, dass Gott die Handlung Satans zulässt, ohne selbst die Sünde zu initiieren, während David die Verantwortung für seine eigenen Entscheidungen trägt und der Versuchung nachgeht. Die beiden Texte ergänzen sich, indem sie unterschiedliche Ebenen derselben Ereignisse zulassen und beleuchten. 2. Samuel 24, Vers 1 bietet die übergeordnete Perspektive der göttlichen Souveränität. Alles, was geschieht, liegt in Gottes Hand. Und selbst Satans Handlungen dienen letztendlich einem göttlichen Plan. In diesem Fall die Bestrafung Israels und die Prüfung Davids, wie er beschrieben steht. In 1. Chronik 21, Vers 1 hingegen fokussiert die unmittelbare Ausführung oder zeigt die unmittelbare Ausführung und zeigt Satan als den aktiven Verführer, der Stolz oder Unsicherheit ausnutzt, um ihn zur Volkszählung zu bewegen. Diese Volkszählung, die war sündhaft, weil sie auf menschlichen Vertrauen in militärische Stärke statt auf Gott basierte, wie Joabs Einwand andeutet. Das können Sie nachlesen in 2. Samuel 24, Vers 3. Und hier wird nur kurz ein Ausschnitt genannt. Warum verlangt mein Herr, der König, solches zu tun? Ist die Frage Joabs. Die Ergänzung wird durch die biblische Lehre unterstützt, dass Gott Satan als Werkzeug benutzen kann, ohne selbst moralisch verantwortlich für das Böse zu sein. Ein ähnliches Prinzip findet sich auch in Hiob 1 bis 2 wieder, wo Gott Satan erlaubt, den Hiob zu prüfen, ohne dass Gott selbst die Quelle des Leids ist. In Davids Fall erlaubt Gott den Satan, dessen Neigung zur Sünde auszunutzen, um ihm eine Lektion zu erteilen und Israel zu disziplinieren. Das Ergebnis: die Pest, die 70.000 Menschen tötete. Und das können Sie nachlesen in 1. Chronik 21, Vers 14. 1. Chronik 21, Vers 14. Und das zeigt sowohl die Konsequenz von Davids Sünde als auch die Erfüllung von Gottes gerechten Zorn. Gott ist allmächtig und gerecht. Gott bleibt heilig und frei von Sünde, wie es in Habakuk 1, Vers 13 heißt. Deine Augen sind zu rein, um Böses zu sehen. Dennoch übt Gott Kontrolle über alle Akteure aus, einschließlich Satan, der als Fürst dieser Welt genannt wird. Johannes 12, Vers 31. Und dieser verfolgt böse Absichten, aber nur innerhalb der von Gott gesetzten Grenzen. Herr Link betont die menschliche Verantwortung. Und ich zitiere: Er bringt uns nicht dazu zu sündigen, aber hält uns verantwortlich. Das sagte ich bereits. David erkennt seine Schuld und bereut. Ich habe schwer gesündigt, sagte er, dass ich getan habe. 2. Samuel 24, Vers 10, können Sie nachlesen. So lassen sich 1. Chronik 21, Vers 1 und 2. Samuel 24, Vers 1 als komplementäre Darstellung verstehen. In 2. Samuel zeigt Gottes souveränen Willen und den Kontext seines Zorns, während 1. Chronik die Rolle Satans als ausführendes Werkzeug offenlegt. Die beiden Texte, die schließen sich nicht aus, sondern sie bieten eine vollständige Sicht. Gott erlaubt die Versuchung durch Satan, um seinen Plan zu verwirklichen, während David für seine Entscheidungen zur Rechenschaft gezogen wird. Diese Synthese spiegelt die komplexe Wechselwirkung zwischen göttlicher Souveränität, satanischer Aktivität und menschlicher Freiheit wider. Und zeigt, wie die Bibel verschiedene Perspektiven in eine tiefere Wahrheit vermitteln kann. Gottes Wort ergibt stets Sinn, wenn wir es mit offenem Herzen studieren.